Ihr hört einen Podcast von meinbezirk.at. Aus Liebe zur Region.
So, wieder einmal herzlich willkommen bei einem Podcast. Heute bin ich wieder einmal im Ausseerland unterwegs. Und ja, wieder ganz was Spezielles. Zwar bin ich da heute in Altaussee am Lichtersberg, ganz versteckt, wunderschöne Gegend, schön grün ist alles und super schön ist alles. Grund und Ursache ist, ich bin da bei einem Produzenten. Und dieser Produzent ist ja in der österreichischen Musikszene mittlerweile nicht mehr wegzudenken, macht es schon seit vielen, vielen Jahren. Aber was viele Menschen nicht wissen, ist das, das ist ja Altaussee. Und begrüße recht herzlich bei mir Ernst Gottschmann.
Hallo, grüß dich, habe die Ehre. Oh, ich bin ein Altaussee, ich war noch in Altaussee, aber gebürtiger Altaussee.
Oh, das ist ganz genau.
So viel Zeit muss sein.
Das ist ganz genau, Altaussee und Altaussee. Ja, du hast mir im Vorgespräch, wenn wir den Termin ausgemacht haben, hast du gesagt, ich darf nicht zu schwierige Fragen stellen.
Ja, bitte.
Und jetzt habe ich mir gedacht, frage ich halt, was macht dein Friseur beruflich?
Nein, das ist schon der Pension.
Das kommt jetzt wahrscheinlich oft nur gut, wenn man die Fotos dann dazu sieht zum Podcast, weil der Ernst hat die gleiche Frisur, die gleichen Stirnfransen.
Ich glaube, wir haben den gleichen Friseur.
Ja. Nein, Ernst, danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
Gerne.
Der Name Ernst Gottschmann ist eben, wie gesagt, für die Insider wissen es, in der Musikszene, viele bringen die als erstes natürlich mit den Ausseer Hartbradlern in Verbindung. Und ja, du hast angefangen mit Musik in den frühen 90er Jahren, glaube ich, oder?
Genau. Also wir haben unsere Schülerbands, haben sie so logischerweise in der Schulzeit entwickelt. Da hat es in den Anfangsjahren Bands gegeben wie Josephine's Garage und Bad Project, die es geheißen haben. Und dann hat es auch irgendwann einmal eine Band gegeben, die hat sie genannt Feedback Warriors. Und aus dieser Band heraus sind dann die Ausseer Hartbradler entstanden. Genau, das muss gewesen sein, Anfang der 90er. 91, 92.
Die damals mit einer Musikrichtung, was das eben gerade im Aufstreben war, also die Verbindung zwischen Volksmusik und doch Rock, Pop, Reggae, alles Mögliche.
Ja, das war die Zeit, wie damals der Hubert mit seinem Hirtermal gerade aus jedem Radio gesprudelt ist. Und das hat uns damals auch einfach gefallen, die Art von Musik und Großteil der Band ist ja von der Volksmusik auch gekommen damals bei uns. Und somit war das eine Inspiration genug, dass wir das auch probieren, ein bisschen so in die Richtung.
Mhm. Und du hast dann eigentlich, ich glaube, das war die zweite oder dritte CD dann angefangen, selber zu produzieren.
Genau. Also wir haben damals eben ganz klassisch einen Plattenvertrag gekriegt. Bei einem Auftritt ist gar einmal ein gewisser Herr Horst Unterholzner bei uns hinter der Bühne gestanden und hat gesagt, das gefällt ihm extrem gut, was wir da machen. Und er lädt uns einmal nach Wien in die Plattenfirma ein. Und wir haben das anfangs eigentlich gar nicht so ernst genommen, aber waren dann tatsächlich in Wien draußen und der damalige Plattenchef der EMI hat gesagt, Jungs, mit euch machen wir was. Und dann ist das eigentlich losgegangen. Die haben uns dann zu unterschiedlichsten Produzenten geschickt, die mit uns die Musik aufgenommen und produziert haben. Und ich war damals immer schon ein bisschen so technikaffin und mir hat das immer schon taugt, wie funktioniert sowas aufzunehmen, zu arrangieren und die ganze Technik halt von Abmischen bis zum Mastern hat mich damals schon interessiert. Und in der Zeit war ich eigentlich der Erste, der im Studio war und der Letzte, der gegangen ist und hat mir in dieser Phase eigentlich einmal von der praktischen Seite das Tontechnische angeeignet. Und das hat dann, um deine Frage zu beantworten, das hat dann dazu geführt, dass, ja, ich glaube, unsere dritte CD dann, wie die dritte CD angestanden ist, hat dann die Firma gesagt, naja, Burschen, ihr seid jetzt eigentlich eh schon gut drauf. Wir haben ja damals immer Demos abgeben müssen vorher. Und da waren die Demos dann schon auf einem guten Level. Die haben wir auf einem guten Level schon hingebracht. Und dann hat eben die Plattenfirma damals in mir dann schon den ersten Auftrag gegeben, dass ich die CD dann selber produziere für die Rapperler. Genau, so ist hat das angefangen.
Wo es dann auch sehr erfolgreich war, vielleicht ganz kurz, Heimweh war.
Ja, das war die Kuba-CD, die rote.
Großer Hit. Und Dann ist es aber weitergegangen. Also du hast dann immer wieder Aufträge gekriegt, immer wieder Produktionen gemacht.
Ja.
Und
es war so, ich muss vielleicht dazu sagen, ich habe selber eigentlich nicht vorgehabt, ein richtig so traditionelles Tonstudio zu machen, sondern der Plan war eigentlich, nur für die Band, für unsere Band zu produzieren. Das war eigentlich der Plan und gar nicht die Dienstleistung irgendwie anderswertig anzubieten. Nur, wie wir ja alle wissen, hat sich die Band ja dann irgendwann einmal aufgelöst. Und somit hat sich das dann so ergeben, dass ich angefangen habe, auch für andere Musikgruppen zu produzieren, aufzunehmen, fertige Produktionen abzumischen, zu mastern. Also es ist da alles dann schon langsam gekommen in dieser Nachzeit nach die Bratlacke.
Was war da zum Beispiel?
Gute Frage. Also was war, wenn ich mich jetzt richtig erinnere, ich habe ja damals schon bei der Gruppe Irisch-Steirisch mitgespielt, parallel zu den Hartbradler. Da bin ich als Musiker dabei gewesen und habe dann auch die Produktionen übernommen von der Band. Das war eigentlich auch eine coole Zeit. Dann hat es gegeben, ich weiß nicht, ob man die Gruppen kennt, die Seher, die sind auch da aus unserer Gegend. Ich weiß nicht, ob vielleicht kennt die wer. Da hat mich dann
von
damals.
Hören.
Ja, vom Hören. Da hat mich damals der Freddy angerufen und hat gesagt, hey, die Hauptradler gibt es ja nicht mehr, hast nicht Lust, dass du bei uns ein wenig mitarbeitest im Studio. Und da bin ich eigentlich in der Phase, in dieser Übergangsphase, bin ich dann sehr reingerutscht ein bisschen, aber nicht als Live-Gitarrist, bitte nicht falsch verstehen, sondern beim Fred in seinem Studio. Der Fred hat ja auch ein sehr, sehr cooles Studio da in der Gegend. Und habe dann bin angefangen als Tontechniker im Studio zu arbeiten. Dann, was hat sich in der Phase noch entwickelt? Die Gruppe Rauhnacht kennt man vielleicht auch. Der Franzi hat damals auch eine Phase gehabt, wo er seine alte Besetzung einmal kurz auf Ruth gestellt hat und auch ein bisschen überlegt hat, wie kann er weiter tun. Und dann hat sich auch eine neue Besetzung ergeben mit der Gruppe Rauhnacht. Und das war auch so in dieser Zeit, genau, wo wir die Band ein wenig neu gegründet haben und wo ich dann auch die Produktionen gemacht habe für Rauhnacht.
Und auch immer wieder schon, glaube ich, in der Werbebranche auch ein bisschen was mitgemacht habe.
Ja, das ist dann später gekommen. Das ist überhaupt, da bin ich jetzt, das ist jetzt aktuell, wo ich aktuell auch noch immer dabei bin, weil mich dieses Genre extrem interessiert. Das ist eben Filmmusik und Werbemusik, also nicht Werbemusik in dem Sinn, sondern eher so Dokumentationen vertonen, Bilder vertonen. Das ist das, wo ich im Laufe der Jahre draufgekommen bin, dass mir das extrem taugt. Und da habe ich auch das Glück gehabt, dass ich einen Regisseur kennengelernt habe, der für Red Bull arbeitet und für Servus TV arbeitet. Und mit dem bin ich jetzt schon jahrelang zusammen und kriege von dem immer wieder Dokumentationen zum Vertonen und um die Musik dazu zu machen und auch zu komponieren eben in dem Sinn.
Bei den diversen Krimis, glaube ich auch, oder? Die Willen der Frau Hirsch, glaube ich.
Genau, Willen der Frau Hirsch haben wir einmal gemacht, vor langer Zeit. Das war sogar noch zu der Hartbradler-Zeit. Das waren die Willen. Da habe ich den Julian Pölsler kennengelernt damals. Und ganz aktuell ist nämlich jetzt die Romanverfilmungen vom Herbert Dutzler, diese Altersse-Krimis. Die werden ja derzeit gerade verfilmt und da habe ich jetzt wieder die große Ehre, mit Julian zusammenzuarbeiten. Der ist da für die Filmmusik auch zuständig, unter anderem. Also er führt Regie und macht aber auch die Musik dazu. Und der hat zwei Studios bei uns in der Gegend, was ich sehr schätze, nämlich in Heribert Reich und mich. Also wir zwei sind quasi seine Partner und wir arbeiten da gemeinsam an der Filmmusik von diesen Krimis.
Filmmusik hat natürlich immer auch ein bisschen einen volkstümlichen Charakter, also Volksmusik verwendest du dabei oder ist das
also
rein elektronisch?
Nein, wenn wir jetzt zum Beispiel an diese Krimis da denken, da ist Volksmusik eigentlich ganz weit hinten. Also es kommen schon immer wieder Volksmusikstücke vor im gesamten Film. Aber von der Grundstruktur ist es fast schon ein bisschen experimentell. Also, der Julian hat da eine klare Vorstellung, wie es sein soll. Und wer vielleicht den einen oder anderen Film gesehen hat, der, glaube ich, weiß, wovon ich spreche.
Mir fällt an dieser Stelle Jan Hammer ein und Harald Faltermeier. Das haben wir jetzt zwar in der Hollywood-Gegend, wo es.
Wir arbeiten nicht so viel mit Synth-Sounds oder mit modernen Sounds, sondern wir arbeiten schon mit wirklichen, realen Instrumenten. Und die werden halt dann dynamisch zur Szene quasi eingesetzt. Aber ich spiele zum Beispiel auch die Ossia Pradl-Musik zum Beispiel, spielt in dem Film als Musikpart auch mit. Also die spielen dann wie, auf der einen Seite wieder ein ganz traditionelles Volksmusikstück. Und als nächstes kommt dann wieder Saxophon, Maultrommel und Tuba. Und das irgendwie sehr schräg eingespielt, also dass es richtig ein wenig reibt. Und, diese zwei Punkte, die sich da gegenüberstehen zwischen originaler, traditioneller Volksmusik und dann ein bisschen experimenteller Musik, das hat einen guten Reiz, finde ich. Das passt irgendwie schon ganz gut zusammen.
Gut, dann hören wir mal ein bisschen Musik.
Wenn ich auf die in der Früh mit dem falschen Fuß, wenn mein Auto streikt und ich in die Arbeit muss, wenn der Nachbar an einem Sonntag sein Rosen macht, ja, da frag ich mich, ist denn Typen wirklich so fad? Wenn jetzt wird's ausgehen, ohne einen Groschen Geld im Sack, ja, dann stell ich mir jedes Mal dieselbe Frage. Gibt's in meinem Leben keine Empathie, die ganze Welt ist gegen mich? Dann wär ich Fuchs, Teufels wild, wenn's mir einmal gegen einen Sinn geht. Fuchs, Teufels wild, wenn's nicht läuft, wie ich mag. Ich wär Fuchs, Teufels wild, wenn mir irgendwas im Weg steht. Ihr wisst ja gar nicht, wie man sich da fühlt. Ich bin Fuchs, Teufels wild. Wenn's am Wochenende ringt und am Montag wieder schön wird, das letzte Batzel Schnee im Juni noch liegt. Wenn's das Reischerl vom Samstag am Dienstag noch spielst, die Dummheit wieder gegen die Vernunft siegt. Ja, da weiß ich wieder mal, dass sich die Welt gegen mich verschworen hat. Mir wird klar, dass ich nur ein Opfer bin. Es liegt vermutlich an meiner Antipathie, die ganze Welt ist gegen mich. Dann wär ich Fuchs, Teufels wild, wenn's mir einmal gegen einen Sinn geht. Fuchs, Teufels wild, wenn's nicht läuft, wie ich mag. Ich wär Fuchs, Teufels wild, wenn mir irgendwas im Weg steht. Es wisst ihr gar nicht, wie man sich da fühlt. Ich bin Fuchs, Teufels wild. Dann wär ich Fuchs, Teufels wild, wenn's mir einmal gegen einen Sinn geht. Fuchs, Teufels wild, wenn's nicht läuft, wie ich mag. Ich wär Fuchs, Teufels wild, wenn mir irgendwas im Weg steht. Es wisst ihr gar nicht, wie man sich da fühlt. Dann bin ich Fuchs, Teufels wild, wenn's mir einmal gegen einen Sinn geht. Fuchs, Teufels wild, wenn's nicht läuft, wie ich mag. Ich wär Fuchs, Teufels wild, wenn mir irgendwas im Weg steht. Es wisst ihr gar nicht, wie man sich da fühlt. Ich bin Fuchs, Teufels wild.
So, da, jetzt waren wir fuchsteufels wild unterwegs, aber das sind wir nicht. Wir sitzen nur immer ganz entspannt im Tonstudio von Ernst Gottschmann. Aber fuchsteufels wild, Ernst, das war jetzt eine Produktion von dir, von einer Aussehr-Band. Ich muss jetzt aufpassen mit einer Aussehr-Band, weil das ist ja eine Grundlage.
Da ist sogar Irdninger Gegend, haben wir sogar einen dabei, aus Donnersbruch.
Ja, hey, das ist ja quasi mein Nachbar.
Das ist dein Nachbar, gell? Also Enstaler Integrationsarbeit haben wir da bei der Gruppe ausgefuchst.
So wie heute beim Podcast. Ausgefuchst heißt das Projekt.
Ausgefuchst, ein Projekt, wo ich noch gar nicht so lange dabei bin. Ein paar Jahre erst. Und das ist aber ganz was Feines, finde ich, weil da komme ich das erste Mal wieder mal dazu, originale Volksmusik auch zum Spielen, weil wir mischen da, wir spielen auf der einen Seite ganz traditionelle, originale Volksmusik, dann wandeln wir uns, trauen wir uns ein bisschen in Richtung Jazz um, dann trauen wir uns auch ein bisschen in Richtung Balkan um und ein paar selber gestrickte Nummern sind auch dabei, die versuchen wir dann ein bisschen moderner klingen zu lassen und das ist mir taugt das sehr bei der Gruppe, weil ich ja eigentlich nie so wirklich von der originalen Volksmusik hingehe. Also meine ersten musikalischen Projekte waren ja eigentlich eher die moderneren, bluesigeren, rockig, funkig. Also ich komme eigentlich vom Grund auf eigentlich von der moderneren Seite und lerne oder habe jetzt gelernt in den letzten Jahren eigentlich die Volksmusik auch lieben zu lernen und mir taugt es voll da auch in die Richtung zu musizieren. Und das Ausgefuchsprojekt quasi bietet da diese verschiedenen Facetten.
Die vor allem natürlich live auch den dementsprechenden Wert hat, weil auf CDs der Verkauf wird nicht so funktionieren und live funktioniert jetzt in letzter Zeit ja leider auch nicht. Wie ist das, wie hast du die letzten zwei Jahre, die Corona-Zeiten darüber erlebt?
Ja, wir haben uns für lauter Auftritte nicht mehr wehren können.
Natürlich. Ja. Sehr ein Problem, dass die ganze Kulturszene.
Ja, also natürlich, wenn man jetzt. Ich glaube, ich brauche nicht sagen, dass es für einen Musikanten schwer war, weil da ist ja jeden so gegangen, nicht nur als Musiker. Ich glaube, da sind viele Branchen, hat es da betroffen. Also, wenn wir jetzt in unserer Branche bleiben, da reden wir auch von Veranstalter, da reden wir von Technikfirmen, da ist einfach so viel Steinblieben von heute auf morgen. Und das ist nicht leicht, dass man das wieder aufarbeitet und dass man da wieder reinkommt. Und was halt die musikalische Seite betrifft, man merkt halt, dass es wirklich langsam, aber sicher geht es wieder, dass sie das Publikum, die Menschen wieder zu Veranstaltungen gängen, dass sie keine Angst mehr haben. Und dass das Ganze schon langsam wieder ein bisschen einen Aufwärtstrend einschlägt.
Ja. Ja, eben, wie gesagt, ein Problem, was viele Künstler und Veranstalter haben. Ja. Eine Band, die du auch musikalisch betreust und auch produzententechnisch betreust, sind drei Mädchen, drei Damen mittlerweile aus dem oberösterreichischen Raum, die Boxhookers ist das.
Genau. Bei den Boxes bin ich eigentlich von Anfang an dabei gewesen. Wir haben nächstes Jahr unser 10-Jahres-Jubiläum. Da haben wir eh vor, dass wir eine größere Tour planen. Und ja, ich bin da dazugekommen über einen Steinkugler Roman, der damals der Produzent war für die Mädels. Der hat es auch entdeckt in Linz an der Hochschule, waren die. Die haben alle drei die BEDAG gemacht und mussten eine Klavierprüfung abliefern. Ich glaube, ungefähr so war es. Und der Roman damals als Lehrer dort hat die Mädels eigentlich wirklich in der Uni entdeckt und gesagt, hey, ihr singt doch wirklich cool, da muss man mehr draus machen.
Vergesst das Klavier, da singen.
Ja, genau. Und irgendwie so ist das entstanden. Die drei Schwestern sind ja, die haben ja von klein auf schon gesungen, also die haben immer schon, als kleine Mädels haben die immer schon Musik gemacht. Und ja, wie gesagt, der Roman hat es dann entdeckt und so sind halt die ersten CDs entstanden. Und das Projekt funktioniert eigentlich ganz gut. Ich bin da anfänglich als Gitarrist dazugekommen und in weiterer Folge habe ich die CDs dann gemischt und gemastert. Also ich bin dann quasi von der technischen Seite halt dann auch in dem Projekt involviert.
Mhm. Genau. Und da gibt es nächstes Jahr wieder was Neues, aber das ist vor kurzem, glaube ich.
Naja, aktuell arbeitet man gerade an einer neuen Single, die gemeinsam mit der Gruppe Skolka aus Oberösterreich aufgenommen wird. Da, und die Skolka die haben ja sehr coole Bläser dabei und da werden wir das erste Mal mit den Boxes gemeinsam mit der Sängerin von Skolka und mit der Bläsergruppe werden wir da gemeinsam ein Lied produzieren und da sind wir gerade dabei in der Vorbereitung.
Okay,
ja. Ja, es wird eine spannende Herausforderung, aber ich glaube, es ist
ja
cool.
Ja, wie ich zu dir jetzt gekommen bin, hast du gerade für den Keyboarder hast du die Dateien weggeschickt von deinen Tonstudio her.
Das ist richtig, ja.
Also diese digitale Welt, dieses Musikmachen ist nicht mehr, man muss überall vor Ort sein, sondern man kann das auch verschicken.
Genau, also ich sage, ich bin ja auch nicht mehr die Jüngste und wie wir damals angefangen haben zu musizieren, da mussten wir natürlich immer alle auf einen Fleck sein. Gell? Das hat Vor- und Nachteile. Der Nachteil ist, du musst da halt einfach wirklich auch die Zeit nehmen. Aber der Vorteil ist, wenn man sie trifft, du musst dich aber auch vorbereiten, weil du hast nur den einen Tag. Und da entsteht auch, oder kann natürlich auch gute Energie entstehen, wenn man gemeinsam musiziert und das gemeinsam einspielt. So kann schon auch was Besonderes entstehen dabei. In der heutigen Zeit ist es halt aufgrund der Technik halt anders geworden. Jeder hat daheim irgendwie ein bisschen Aufnahmemöglichkeit. Und es ist auch, ich ruf mein Keyboard an und sage, hey, kannst du mir nicht da schnell das und das aufduschen und in einer halben Stunde habe ich die MIDI-Files da und kann sogar die Sounds austauschen, muss nicht einmal den Sound nehmen, den er verwendet, sondern importiere mir die MIDI-File in mein Recording-System und schicke die MIDI-Files zu einem ganz anderen Synthi-Sound, als wie der von mir aus bei ihm daheim gespielt hat. Also da ist man extrem flexibel. Diese Flexibilität ist super, weil man natürlich in alle Richtungen noch zu einem späteren Zeitpunkt noch arbeiten kann. Mhm. Aber auf der anderen Seite ist es halt dann auch trotzdem so, dass wenn man so viele Möglichkeiten hat, gell, kann da auch passieren, dass man dann im Wald von lauter Bäumen nicht mehr sieht und man verirrt sich dann auch oft einmal. Gell. Mhm. Also es ist oft einmal gut, dass man vielleicht auch sagt, so und so ist es und bei dem bleibt man und so ist es auch gut.
Mhm. Verfolgst du die österreichische Produzentenszene? Weil eben, man kann ja alles mittlerweile einmal umschicken. Also nicht nur Österreich, muss man sagen, weltweit die ganzen Produktionen.
Verfolgen ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber man ist natürlich interessiert, was gibt es für die neuen Produktionen. Und vor allem von der Musikrichtung her ist man natürlich, schaut man, dass man vielleicht ein wenig herumsucht im Netz, was gibt es Neues, was einen selber interessiert. Und für mich ist es auch immer auch wichtig, wenn ich an Produktionen arbeite, dann probiere ich immer Referenztitel zu finden, die musikalisch in eine ähnliche Richtung gehen, weil das ist dann von der tontechnischen Seite immer interessant, was gibt es da gerade Aktuelles oder auch Klassiker, alte Klassiker, alte Produktionen aus vergangenen Zeiten, die ja auch mitunter immer wieder großartig klingen oder geklungen haben.
Es gibt ein Projekt von dir, das mit mittelalterlicher Sound unterwegs ist.
Aber das ist derzeit gerade, das steht gerade auf den, in der, also ich will nicht sagen auf dem Abstellgleis, aber es ist gerade auf Ruth.
Warteschleife.
Da haben wir, das Projekt hat sich genannt Power Pipes. Da ist die Saskia Kanz dabei, die damals bei Irish Steirisch auch dabei war. Und mit ihr haben wir eine richtig harte Rockband gegründet. Und da waren wir wie wir da angefangen haben, da war noch ein großer Elan dabei und da wollten wir noch alle schauen, was geht. Und da haben wir tatsächlich coole Auftritte aufgerissen. Also das waren wir in Sevilla, waren wir in Spanien, wir waren in Italien unten, Montelago. Das sind so, da hat so Celtic Festivals waren das, also, aber auch mit richtig viel Leute. Also, da waren teilweise 7.000, 10.000 Leute auf so großen Festivalgelände und da waren halt haben wir auch irgendeinen Slot gehabt, halt so am späten Nachmittag, Abend. Ja, das war schon beeindruckend, da haben wir coole Shows gespielt. Aber es hat sich in Österreich nicht wirklich, es ist uns nicht irgendwie angesprungen, das Projekt ist nicht angesprungen. Mhm. Und wir haben ein paar Gigs gespielt und das ist aber dann, hat sich halt dann wieder verlaufen, gell, wie es halt oft einmal so ist. Und man muss dann auch dazu sagen, dass ein Großteil der Bandmitglieder halt dann auch andere Projekte haben, gell. Und dann ist es wie so oft, du hast eine Band und jeder spielt in unterschiedlichen Projekten. Und dann kommt gar einmal vielleicht einmal doch eine Anfrage einer und dann kann aber keiner, weil jeder schon wieder 10 andere Termine hat, gell. Und deswegen ist es nicht schwer, also ein Musikprojekt am Leben zu erhalten.
Mhm. Ja. Ich würde sagen, wir horchen da mal kurz rein.
Achso, da gehen wir gerne rein, ja. We'll be right back.
Alle, die regionale News auf einen Klick entdecken wollen, gleich meinbezirk.at besuchen. Folge uns auch auf Facebook und Instagram. Aus Liebe zur Region.
Jo, Podcast heute mit Ernst Gottschmann. Jetzt haben wir gerade ein bisschen was Rockigeres gehört. Mittelalterlicher Rock mit Dudelsack. Du hast vorher schon erwähnt, Saskia spielt da mit, genau. Auch bei einem anderen Projekt, den du jetzt hast, also Steirisch Stew, glaube ich,
genau.
Da spielt sie auch mit. Vor kurzem ein Konzert gehabt in Schlamming, glaube ich, Klangfilmtheater, und da seid ihr auch immer wieder unterwegs.
Ja, es hat uns zwar, die Corona-Zeit hat uns mit dem Projekt auch ziemlich zurückgehauen, weil wir, da hätten wir nämlich tatsächlich einmal ein bisschen eine kleine Tournee vorbereitet gehabt und haben uns schon richtig darauf gefreut, dass wir mit dem Projekt ein wenig ins Spielen kommen. Und dann kam Corona und dann hat sich das Ganze wieder aufgelöst und jetzt sind wir mit dem Projekt leider auch wieder ziemlich ziemlich am Anfang. Aber deswegen macht es umso mehr Spaß, dass wir jetzt wieder ein paar Auftritte haben. Wir spielen jetzt sogar dann im Juni mal in Deutschland, also einen großen, das ist eher so eine Art Mittelalterfest, ganz oben da in der Leipziger Gegend sind wir eingeladen worden zu so einem Festival. Da freuen wir uns schon sehr drauf. Und ja, dann schauen wir, wie es mit dem Projekt weitergeht.
Also langweilig wird der nicht?
Langweilig wird man nicht, nein. Ich bin sogar ab und zu am Überlegen, ob ich das Ganze nicht ein bisschen reduzieren sollte, weil es ist schon, wenn man bei so vielen musikalischen Projekten dabei ist, es ist gar nicht so leicht, dass man da den Fokus nicht verliert. Mhm. Ja. Mal schauen, wie die Reise hingeht.
Mhm. Ein Mann, den haben wir noch nicht gesprochen. Aber da möchte ich jetzt dazu sagen, ich konnte mir das jetzt richtig gut vorstellen auf der Bühne, wenn ich die drei Box-Rocker Sisters sehe, die du, glaube ich, 1,40 Meter sind oder so, 1,45 Meter. Dann du dazwischen und in der Mitte stellen wir den Mann hin, über den wir jetzt sprechen werden. Das wäre sicher ganz ein tolles Bild. Die Rede ist von Jakob Fred.
Er lacht. Fred ist um die. Da gehen sich die drei Boxes. Schwestern übereinander aus, sind es gleich auch wieder Fred.
Der 2-Meter-Riese. Fred Jakic, ja, mit seinen Sehern natürlich sehr bekannt, hat aber auch ein paar Solo-Produktionen. Ja. Da mischst du auch mit. Und bei den Sehern, über das werden wir jetzt auch gleich ein bisschen plaudern.
Ja, der Fred hat sein Er-Projekt, also sein Projekt heißt Er, also nicht sie, sondern er.
Ja, weil sie war ein Blödsinn gewesen, haben wir gesagt. Ja.
ich glaube, er wird das eher erzählt haben, er war ja eh schon bei dir, aber ich glaube, er hat das Projekt, glaube ich, schon länger im Kopf, aber realisiert hat er es dann tatsächlich in der Corona-Zeit, weil da war dann eben bei der Serie ja auch quasi mehr oder weniger nichts zum Spielen und da hat er das Projekt eher in Angriff genommen und da habe ich auch ein bisschen mitgearbeitet bei ihm im Studio, ein bisschen mit arrangiert, diverse Instrumente eingespielt und dann eben auch die tontechnischen Arbeiten gemacht. Und wir haben dann auch in dieser Phase mutigerweise, muss man dazu sagen, auch Konzert gespielt in Aussee. Das war sage ich jetzt einmal, an der Grenze, weil das ganze Publikum mit Masken und getestet und was weiß ich alles und das natürlich da ist, das ist für ein Konzert natürlich schon eher spaßbefreit, das Ganze. Aber der Fred hat gesagt, nein, er möchte trotzdem ein Statement setzen und möchte das Projekt irgendwie der Öffentlichkeit präsentieren. Und das habe ich prinzipiell sehr cool gefunden, dass er das durchgezogen hat, weil rein wirtschaftlich geht sich sowas dann nicht aus, weil er hat das wirklich mit großer Lichtshow und großer Anlage und großer Band auf die Bühne gesetzt und vor allem in so einer Zeit muss ich schon so Respekt, dass er sich das nicht nehmen lässt und das macht. Und ja.
Da produzierst du auch
mit. Da bin ich quasi mit ihm gemeinsam ein bisschen so in der Produktionsarrangierrolle, wenn man so nennen will, genau.
Und natürlich auch beim großen Projekt bei die SEA.
Ja, aber die SEA ist so, dass ich eben mittlerweile, glaube ich, jetzt sind es schon fast 12 Jahre, dass ich quasi als Tontechniker im Studio arbeite. Genau.
Da gibt es was Neues für die SEA, demnächst?
Demnächst gibt es eine neue CD von den SEA. Ich weiß nicht, darf ich auch nicht verraten. Ja. Aber eins darf ich verraten, ganz aktuell. Also die neue SEA-CD wird Ring am See heißen und genau diese gleichnamige Nummer ist derzeit die aktuelle Single von den Seern, wird auch schon in den Radios gespielt und ich habe gerade gestern erfahren von Fred, dass sie bereits Nummer 1 in den Radiocharts ist. Das gefällt uns natürlich auch, wenn man eine Produktion macht, die ja dann noch zusätzlich erfolgreich ist.
Mhm. Weil wir gerade das Thema erfolgreich haben, was wäre dein Ziel? Hast du Ziele? Hat man als Produzent Ziele, dass man sagt, ich möchte einmal einen Welthit schaffen, ich möchte
ausgesagt also, haben. Ich habe was mich besonders gefreut, dass ich in Ewald-Pfleger sehr gut kenne, weil ich mit Opus-Gitarristen Ewald-Pfleger auch schon einmal gemeinsam eine CD produziert habe. und war mit ihm sogar auf Tour schon, haben sein Solo-Projekt quasi präsentiert auch. Und der Ewald hat mir ein paar Sachen erzählt und wenn man Live is Live geschrieben hat,
hat man ausgesagt.
Dann funktioniert das ganz gut, so geht es da mal vorsichtig. Und das ist schon, da sieht man dann schon, dass die Musikbranche so faszinierend ist eigentlich, weil du schreibst einen Titel und wenn der wirklich weltweit funktioniert und erfolgreich wird, dann hast du quasi einen Jackpot. Also, und ich glaube, da denken sich viele Musiker und Produzenten, denken sie trotzdem, weil man eben sieht, dass es funktionieren kann. Ich glaube, denken schon viel in die Richtung, ja, ich bleibe dran, weil vielleicht gelingt mir das auch mal.
Mhm. Zwei Produzenten fallen mir jetzt kurz ein, die in Deutschland sehr bekannt waren, sind durch die SDS-Geschichten. Dieter Bohlen auf der einen Seite der Produzent und jetzt neu dazukommen, ich weiß nicht, ob Sie gesehen haben, der Toby Gadd, der aus Los Angeles da jetzt mitproduziert, der das All of Me produziert hat. Den seine Geschichte ist ja auch so, dass er eigentlich das Ganze aus normalen Verhältnissen gekommen ist, Musik einfach so aus Freude und am Spaß an der Freude gemacht hat und dann irgendwann nach Amerika gegangen ist und dann hat es halt richtig zusammenpasst. Irgendwann ist der richtige Mann am richtigen Ort bei der richtigen Stelle gewesen.
Ja.
Also alles ist möglich.
Ja, mit Sicherheit. Ich glaube, man muss in der Musik, gut, als Produzent bist du ja oft einmal in der Situation, dass du eine Band mit einer Band zusammenarbeitet, die eher Musik macht. Also du bist ja als Produzent nicht zwingend derjenige, der das jetzt alles komponiert und spielt, sondern es wird da eine Band, du kommst zu einer Band zu und musst deren Musik so gut wie möglich halt auf Tonträger bringen. Ne? Aber als Musiker, glaube ich, kann man vielleicht sagen, das Erfolgsrezept vielleicht ist das, dass man versucht, so authentisch wie möglich zu bleiben, dass man sich nicht zu viel vertraut und ich glaube, es ist auch nicht gut, wenn man probiert, jemanden anderen irgendwie nachzumachen und sagen, ich möchte jetzt genauso sein wie der, sondern ich glaube, es ist wichtig, dass man seine Eigenständigkeit bewahrt und eben authentisch bleibt. Dann sind die Chancen größer, dass man irgendwie selber sich einen Namen schafft. Weil sonst bist du, weißt du, wenn du immer hinten wenn nachlaufst und versuchst, genau das Gleiche zu machen wie andere, bist du automatisch immer Zweiter. Das wird sowieso nie funktionieren.
Mhm. Ja, in diesem Sinne, lieber Ernst Gottschmann, wünsche ich dir den Welterfolg.
Ja, danke. Nimm ich an.
Ja, auf alle Fälle viel Erfolg, noch viel Freude an den ganzen Produktionen. Es werden auch einige dazukommen in den nächsten Jahren hoffentlich. Und natürlich werden wir immer wieder in Kontakt sein. Alles Gute.
Ja, danke, Roland, für die Einladung. Habe dir.
Zum Schluss gibt es jetzt noch was, ganz was Neues, eben für die Seher.
Genau. Wir haben uns den neuen Seher-Single Ring am See.
Danke, ciao, ciao.
Ciao.
So long, wo immer ich gehe. das war einmal, irgendwann war's vorbei. Steh halt beim See, wo wirst du jetzt grad sein? Romeo und Julia ist nicht unser Geschicht, aber mir immer nur mein Herz ein bisschen bricht.
So lau,
wohin ich geh,
so lau,
ich da am Ufer steh.
So
ein Podcast von meinbezirk.at. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Aus Liebe zur Region.